Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ganz am Ende das Bild eines Jungen im Anschnitt, der Hintergrund unscharf, in der Hand ein Handy, auf dem Display ein zerschossenes Haus. Das, denkt Larsen, bauen wir nach. Feierabend. Was für ein genüssliches Wort. Google Translate spuckt auf Arabisch 6 Alternativen aus und lange fragte Ahmad Larsen, was sollen wir feiern? Das Leben, sagte Larsen, das Leben, und fand seine Antwort nicht einmal blöd. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Sven. Bei dem Thema und auch bei deinem beruflichen Hintergrund wäre es ja auch naheliegend gewesen, ein Sachbuch zu dem Thema zu schreiben. Was hat dich denn daran gereizt, das in einen Roman zu gießen?
Na, ich muss durch meinen Beruf schon relativ viel ganz normale sachliche Berichte oder Themen schreiben. Und das würde sich anfühlen, Sachbuchschreiben würde sich anfühlen wie Arbeit. Und Romanschreiben ist, wenn man so will, mein Hobby. Und es macht natürlich Spaß, sich hinzusetzen und beim Schreiben dann sich diese Geschichte auszudenken. Beim Sachbuch braucht man ja einen richtigen Plan und muss sich davor überlegen, wie teile ich das in Kapitel auf. Man muss viel recherchieren, muss Leute interviewen. Das musste ich alles nicht.
Spaß macht es auf jeden Fall auch, das zu lesen. Also ich habe ziemlich viel gelacht, wobei einem das Lachen natürlich auch manchmal im Hals stecken bleibt. Larsen, das hat man in der Passage gemerkt, ist eigentlich der zynische Arsch, zu dem er sozusagen von seiner Ex-Freundin Silke auch mal bezeichnet wird. Andererseits sind es natürlich auch die Redaktionen, die diese Inhalte von ihm fordern und letztendlich ist das natürlich sehr real, was du erzählst und aktuell. Die Medien machen den Krieg, Larsen bezeichnet sich selber auch mal als vierte Gewalt. Er hat es ja auch mal mit der Wahrheit versucht, ist damit allerdings gescheitert. Heute sitzen, also schon seit dem Golfkrieg sitzen ja die Reporter eigentlich nur im Hotel und kriegen die Informationen ran. Fake News ist auch gerade ein großes Thema. Gibt es da auch Tendenzen, die dem etwas entgegensetzen, sodass wir irgendwie das Gefühl haben, ein Stück der Wahrheit hier auch zu erfahren?
Es ist schwierig, das zu beantworten. Aber natürlich bin ich wirklich weit davon weg, hier jetzt zu versuchen, mit diesem Buch in die Lügenpresse-Ecke schlagen zu wollen. Sondern es ist eher ein sehr sarkastischer Blick auf die Medienlandschaft. Und Larsen ist halt jemand, der die Lücken aufdeckt im System. Und eine der Lücken ist halt, dass sowohl diejenigen, die jetzt Medien machen, als auch wir alle als Nutzer, sind sehr stark an Stereotype gewöhnt. Das heißt, wir fühlen uns wohl, wenn wir immer wieder die gleichen Geschichten lesen. Also es gibt da zwei ganz gute Belege. Das eine ist einmal eine Studie, die ist schon ein bisschen älter. Da wurden die Afrika-Korrespondenten von allen großen deutschen Medien befragt, was ihre größten Probleme in der täglichen Arbeit sind. Und die Antwort war durch die Bank weg, dass sie nur Geschichten unterbringen, die quasi dem Bild der Redaktion entsprechen, was die Redaktion für ein Bild von Afrika haben. Das heißt, Geschichten jenseits des Mainstreams ist wahnsinnig kompliziert für die Kollegen unterzubringen. Was das wiederum bestätigt, ist, es gibt in Schweden eine Organisation, die heißt Gapminder Foundation und die fragt regelmäßig Leute, was sie über den Zustand der Welt wissen. Also da geht es darum, wie viele Mädchen beenden die Grundschule auf der Welt, wie hat sich die Armut in den letzten 20 Jahren entwickelt, Zugang zu Elektrizität etc. pp. Und das Interessante bei diesem Test ist, dass Journalisten mit Abstand am schlechtesten bei diesem Test abschneiden. Alle anderen, Sie wahrscheinlich, schneiden bei diesem Test, ich weiß nicht, ob Journalisten dabei sind, aber schneiden wirklich viel, viel besser ab als Journalisten, was damit zu tun hat, dass eben durch die Arbeit man ein sehr, sehr starkes vorgefertigtes Weltbild hat. Das zeigt sich auch stark, wenn man, also ich muss relativ häufig durch Bilddatenbanken bei der Arbeit gehen und für Zeitungen, die wir gemeinsam mit Journalisten im Sudan und Südsudan zum Beispiel produzieren, Bilder raussuchen. Und diese Bilder, die ich vom Sudan und Südsudan finde, erfüllen immer die Stereotype, die wir hier kennen. Also Armut, Hunger, während das natürlich alles stattfindet, aber es gibt auch selbst in Juba jetzt zu Kriegszeiten auch ein ganz normal funktionierendes Leben, sogar eine Szene von Künstlern, Modemachern, Musikern. Diese Realität wird nicht abgebildet oder sie hat es sehr, sehr schwer, in die Nachrichten zu schaffen. So. Jetzt ist es wirklich keine generelle Kritik an Kollegen und ich würde das auch nicht unterschreiben, dass die Journalisten immer nur im Hotel sitzen und nicht mehr rausgehen. Natürlich gibt es noch sehr, sehr viel gut gemachten Journalismus, wo die Leute auch rausgehen und länger recherchieren. Aber was auch nicht abzustreiten ist, ist, dass die Medien gerade in einer Glaubwürdigkeitsfalle stecken und da ist natürlich eine der Sachen, wie man Glaubwürdigkeit wieder gewinnt. Vielleicht auch mal, dass man andere Geschichten erzählt und dass man die Produktionsbedingungen transparenter macht.
Ein Gegenbeispiel. Ich wollte gerade noch mal auf diesen Bildjournalisten zurückkommen, von dem du bei der letzten Lesung erzählt hast. Das ist der Chefreporter vom Politikressort von der Bild. Und ich habe mir dann, nachdem du davon erzählt hast, habe im Internet geguckt und habe ein paar YouTube-Videos gefunden und ehrlich gesagt ist das ja genau Peter Larsen mit der Brille. Dann sitzt er da auf so einem Pickup und keucht, also rennt so durch die Ruinen und keucht und schnauft und ich musste wirklich original an Peter Larsen denken. Also das ist schon, ehrlich gesagt, gruselig, aber ich bin auch froh, dass es andere Journalisten gibt, die da ein bisschen differenzierter auch berichten. Und wir müssen leider schon zum Ende kommen. Ich habe bei der letzten Lesung gemerkt, es gibt massiven Gesprächsbedarf, also bei dem Thema. Wenn jemand Interesse hat, steht Sven Recker gerne hier vielleicht irgendwo um die Ecke, wo wir dann die nächste Lesung nicht stören, zur Verfügung oder bei uns am Stand. Man kann auch, hinter dieser Wand gibt es einen Büchertisch, den Roman käuflich erwerben, Fake Metal Jacket, und Sven Recker wird bestimmt auch signieren. Vielen Dank und noch eine schöne Messe.
Dankeschön.
So, herzlich willkommen auf der Leseinsel der jungen Verlage. Hier beginnt jetzt ein etwas längerer Block mit vielen Darbietungen von verschiedenen Verlagen, die alle im Bereich Poetry Slam tätig sind und Lesebühne und Spoken Word. Und wir haben die Ehre, diesen Block jetzt zu eröffnen mit dem baden-württembergischen Landesmeister im Poetry Slam und er hat auch gestern Abend den Litpop Slam im Neuen Rathaus vor knapp 1000 Leuten gewonnen und den MDR Litpop Slam, der wird nämlich am Montagabend auch noch im Fernsehen übertragen und er hat das geschafft mit Balladen und bei Balladen denken wir ja immer so an den Erlkönig und die Glocke und die klassischen Texte, die wir im Schulunterricht alle mal gelernt und gelesen haben und er hat diesem Format ganz neu Leben eingehaucht und Balladen geschrieben über adipöse Walrösser, die Germany's Next Topmodel werden wollen, über Schneeflocken, die nicht an den Klimawandel glauben oder über Sonnen mit Burnout. All das ist erschienen in einem Buch ganz frisch zu dieser Messe, offiziell erst zum Indie Book Day am nächsten Sonntag. Und dieses Buch heißt Vom einsamen Emo-Einhorn, das wie alle sein wollte. Begrüßt mit einem ganz großen Applaus. Hier kommt für euch der baden-württembergische Landesmeister im Poetry Slam, Alex Simm.
Ja, vielen Dank. Das ist gute Grüße. So, ja, Sie haben es ja schon gehört. Erstmal schön, dass Sie alle da sind und den Weg durch das Schneechaos gefunden haben. Ja, sehr, sehr traurige Geschichten schreibe ich. Ich fange gleich mit der traurigsten an. Dann haben Sie das hinter sich. Es ist die traurige Ballade vom adipösen Walross Carlos, dass Germany's Next Topmodel werden wollte. Der Carlos, der war ein Geschöpf dieser Welt, wie tausende andere auch. Ein Teenager-Walross mit lockigem Schopf und vom Wohlstand geschwängertem Bauch. Ein mausefellgraues und robbiges Tier, das gar nichts vom Catwalking wusste, das Schnurhaare hemmungslos langwachsen ließ und sich niemals den braunen Saum zupfte. Die Zähne, die waren zwei Pfähle, so grün, als hätte der Tang sie bewachsen. Die Schnauze war dick. Und das vierfache Kinn hing runter bis über die Achseln. Von Zahnprophylaxe war niemals die Rede, genauso vom Ohrenausputzen, weder von Detox noch von Bodypflege, vom Peelinggel nicht und vom Rundbürstennutzen. Drum fehlte der Touch von Brillanz und Volumen in seiner sonst lockenden Pracht dafür, aber er hatte er dieses im Leib, die Maße so grob 200, 210. Ist so ein BMI von 108. Die Speckröllchen waren für ihn essentiell. Er schiss auf den Bodyshame-Trend. Adipös war doch auch nur ein Wort, das Carlos noch nicht einmal kennt. Und doch eines Tages geschah es. Es war vermutlich ein Dienstag im Mai. Der Alltag, der Carlos kurz deprimiert grüßte, war dröge und Instagram-frei. Er sah auf dem Flatscreen, dem einzigen Stolz des Vaters, den Aufruf von ihr, von Heidi, der einen, die jedermann kannte, zumindest mal jeder von hier. Bro7 macht wieder eine Casting-Tournee, demnächst auch bei dir. Und bei dir heißt bei jedem, stets auf der Suche nach neuem Talent, denn du bist ein GNTM. So sprach es das Model vom Model Olymp und zwinkerte Carlos frech zu. Und der wusste gleich, was das Zwinkern bedeutet und meldete sich bei der Crew direkt neben Aldi im Kaufhausfoyer. Verschacherte Mann all die kindlichen Seelen, die sich für den einzigen Traum, der noch blieb, auf gierigen Laufstegen quälten. Genau an der Stelle, an der Carlos sonst zufrieden das Essen heimtrug, erkannte er die große, die einzige Chance, doch leider halt nicht den Betrug. Zu spät, schon erhob sich aus Hoffnung ein Traum, den Hammer ergreifend, alleiniger Schmied des Glückes, nur einmal im Leben, da wollte er mehr sein als Walfänger, Notprotein. Er wollte das nicht, er wollte stattdessen den Lonely Planeten bereisen, er wollte den Strand in Los Angeles sehen und sich einmal im Leben beweisen. Nicht mehr grau, nicht mehr Grönland, give me more Glamour, and give me more Glitter, and give me more Blitzlichtgewitter. Er wollte im Rampenlicht Lampenschein und auf allen Catwalks der mondänen Welt im Grunde nur irgendwo zu Hause sein. Er wollte, da ging das Licht plötzlich an und Carlos, der catwalkte los, keinen Gedanken, er eins mit dem Laufsteg, griff mutig nach dem chancenlos. Ganz gut, judge die Jury und du bist dabei, freust du dich gut, bla bla, komm mal her, ein Bussichen links und ein Bussichen rechts, dein Bild hier, das war's und next her. Und schneller als Carlos noch realisierte, was da gerade mit ihm geschah, hielt er schon Flossen in Kameralinsen und smilte, sodass die Welt sah, wie weit eine Hoffnung zu tragen versteht. Er lernte das Laufen, das Shooten und Stylen, zog in eine Villa voll Möchtegern-Models und musste am Catwalken feilen. Er heulte nicht einmal beim Umstyling und ließ sich die Locken brav glätten. Er ließ sich mit Tanning-Spray tannen und waxen, um sich später die Knie zu giletten. Schnell noch ein Selfie für Fans aus New York und immer die Cosmo im Blick. Casting und Casting und Fashion, Week Walks und Challenge zum Glück. Und einmal, am Ende von jeder Show hieß es, Entscheidungsantreten vor Richterin Klum und alle Topmodels, die liefen gerade. Nur Carlos, der robbte krumm. Und doch erhielt Carlos am Ende der Sendung ein Foto mit seinem Gesicht. Seine Performance sei schlicht unvergleichbar. Er sei halt ein Typ, sicherlich. Das möge der Kunde trotz einiger Pfunde zu viel, das störe hier nicht. Schnitt, Rückblende. Die Kamerafahrt zeigt das Treibeis der Arktis. Gemächlicher Zoom auf ein Elternhaus, das in früheren Zeiten aus Eintracht bestand, bis alles auf einmal zu bröckeln begann, was man Carlos als Zuschauer von Herzen wünscht. Doch nahe der Tschuktschensee kam es zum Drama. Der Vater seit Jahren betrunken, die Schwester studierte im Ausland, nur Carlos war da. Und nun ist auch er fort, im Dienst seiner Träume. Die Mutter wünscht ihm alles Gute und bleibt zurück zwischen Ölteppich und Plastikflaschen. Musik setzt ein Zoom-In auf Carlos, der weint. Schnitt. Und wieder in Tokio, Mailand, Paris und Thailand ein bisschen im Beach-Outfit shooten, dann schnell noch ein Foto auf Instagram posten und mit einem Gastmodel knutschen. Und einmal, am Ende von jeder Show hieß es, Entscheidungsantreten vor Richterin Klum. Und alle Topmodels, die stöckeln gerade, nur Carlos fällt um. Am Ende des Urteils stand diesmal ein Punkt, der das Lamentieren beschloss. Da waren sich alle drei endlich mal einig. You work just like a walrus. Und grün-graue Stoßzähne wären speziell. Man suche hier schon das gesamte Paket. Da fehle zum einen die Einstellung und zum anderen die Beach-Outfit-Shape. Doch nie sprach hier einer ein Wort von Diät. Man nannte es Functional Food. Und Abnehmen thematisierte man nicht, weil man das hier einfach nicht tut. Es ginge doch nur um Ernährungsberatung und um das Gesamtwohlbefinden. But darling, it's never too late for Diät. Es zeugt von Charakter, den Körper zu schinden. Das wäre nun einmal die Ware, das Leben. Hier gäbe es halt nichts geschenkt, denn niemand hänge ein Bild an die Wand, das den gängigen Wunschrahmen sprengt. Und Carlos nahm sich das zu Herzen und fing sofort mit dem Abspecken an. Er joggte und robbte und wenn er mal kochte, dann nur noch Salat und vegan. Doch täglich 8 Stunden im Gym zu workouten und sich bis ans Limit zu quälen und Samstag und Sonntag im Gym zu workouten und die Kalorien zu zählen und sich dazu auch noch Low Carb ernähren und immer schön ballaststoffreich, das war ihm zu viel. Vor allem im Ozean. Da ist das halt auch nicht wirklich leicht. Zuletzt hatte Carlos ein Date mit dem Zahnarzt auf zwanglosen Ratschlag der Klum. Der sägte wie wild an den Stoßzähnen und legte sie fachmännisch um. Und einmal am Ende von jeder Show hieß es, Entscheidungsantreten vor Richterin Klum und alle Topmodels marschieren gerade, nur Carlos nicht. Ihr hattet eine schwierige Woche, ich weiß, ließ jemand die Model Queen sagen. Und dennoch erhält doch nur einer den Preis. Die Spannung war greifbar und kaum zu ertragen. Und wenn ich nur könnte, ich würde euch allen, doch schlagartig räusperte die Quote sich. Carlos, unendliche Pause, Musiktropfen fallen. Ich habe kein Foto für dich. Und noch in den Armen des glücklichen Rests kullerten Tränen aus Augen, fielen zu Boden und ließen das Walross verzweifelnd nicht mehr an sich glauben. Vom Schicksal geschlagen. Es war vermutlich ein Dienstag im Mai. Da waren die Wünsche, die einzigen Chancen und all seine Träume vorbei. Die Mutter enttäuscht, der Vater betrunken und Carlos zerbrochen, trotz Glitter im Haar und robbte so tief in Gedanken versunken nach Hause, das niemals ein Zuhause war. Vom Fehlschlag frustriert und von Selbstzweifeln blind, bemerkte er nicht, man hat ihn verfolgt. Und so haben ihn dann 2 Elfenbeinjäger zurück auf den Boden des Daseins geholt. Mit 300 sehr festen Stahlstangenschlägen haben sie Tierchen und Träumchen zerlegt und aus den gebleicht weißen Stoßzahnstumpfresten totschicke Halszier- und Armschmuck gesägt. Und auf diese Weise kommt durch diesen Unfall doch ungeahnt alles noch zum Happy End. Carlos ist nun auf den Catwalks der Welt. Auch wenn man ihn dort nicht erkennt. Denn statt in Gestalt der erfolgreichen Robbe, anstatt als der Mutter genügendem Sohn, läuft er auf dem Laufsteg, der alles bedeutet als totschicke Elfenbeinkollektion. Vielen Dank. Ja, so. Ja, schön. Ja, das ist die härteste. Es gibt auch eine, die geht gut aus. Aber sie sind schon sehr hart. Ja, also unser Leben ist ja auch hart. Was will man da machen? Ja, also mir ging es ein bisschen darum, so die Absurdität dieser Welt in absurde Gestalten zu packen. Sie haben es ja schon gehört. Alles möglich. Ich gehe gleich jetzt mal zur Hauptfigur, die hier vorne auch drauf ist. Das ist wahrscheinlich die, hat zwar nicht das traurigste Ende, hat sogar ein gutes Ende eigentlich, aber ist eine sehr traurige Figur, weil die ist ja nicht mal real. Es handelt sich um ein Einhorn. Viel Spaß. Die traurige Ballade vom einsamen Emo-Einhorn Erna, das wie alle sein wollte, nämlich Sparkling. Untertitel: I'm alive, I'm alive. Es wird sehr traurig. Tief im Wald, hinter dem Nebel, wo kein Handymast mehr steht, liegt ein Land, versteckt in Träumen, fern von der Realität. Es ist ein Ort, an dem zu jeder Zeit im Jahr die Schäfchen Wölkchen rosa tragen und die Edelsteingebirge stolz in himmlische Türkise ragen. Und im Tale Blumenwälder, Blütenkelche, soweit das Feenauge reicht. Dort ein vorwitziger Wicht, der durch die Einstiegsreime schleicht. Es ist ein Land, wo Wiesel noch wild wieseln können. Feenkinder Zwerge nerven oder unter Purpurpilzen Sternenstaub Konfetti werfen. Es ist ein Land, wo Gnomgefährten gerne gärtnern, weil sie Wachstum Knorke finden und sich Faune und Dryaden um Dryadendamen rinden, wo Mauerblümchen Flieder flechten, Schmetterlinge Lieder schmettern, Spechte nicht auf Maden spechten, sondern Madenbabys retten. Ein Land, wo Feenflügel höher schlagen, Bienchen kleine Töpfchen tragen und die Einhornmädchen scharen sich in Regenbögen baden. Kunterbuntes Farbenspiel, das auf keinen Pinsel passt. Hier hat keine Angst vor Kitsch, ruft ein Wicht und fällt vom Ast. Alles glitzert, alles glänzt, alles funkelt irgendwann. Doch im Einhornparadies lebt eine, die nicht glitzern kann. Wo alle Regenbögen kotzen, kommt bei ihr nur grüner Brei. Sie speit auch in hohem Bogen, doch die Bröckchen in den Wogen schmecken nicht nach Zauberei, nicht nach Feenstaub und Honig, sondern Wodka, O und Rüpelei. Alle anderen heißen Twinki, Flauschi, Schnute, Schnupsi, Dupsi, heißen Erdbeerflöckchen oder Stupsi, Glitzi, Pupsi. Und wo diese Namen alle nach Parfait mit Sahne klingen, heißt das Emo, Einhorn, Erna. Das klingt mehr nach Zwiebelringen. Schwarz der Leib und schwarz das Horn, vorne Pony, hinten Mähne und im schwarzen Einhornhaar nur eine dunkelblaue Strähne. Karo-Muster, Schweißarmbändchen, schwarze Chucks und Palischal, Kill Your Hello Kitty Buttons. Dunkler Klecks im Zaubertal, wenngleich auch alles um sie glänzt, wenngleich die Regenbogenwelt ekstatisch zu Rihanna danced, shine bright like a diamond, hört Erna Tokyo Hotel. Deshalb steht Erna meist abseits, mit ihren Freunden Gram und Sorge, ist down und ritzt die Hufgelenke, mampft Weingummi statt Lachertorte, doch das ganze Schmausen schweigt nur tot, was Erna wirklich quält. Aus Frust zu fressen hilft dir nicht, wenn es dir an Zuneigung fehlt. Drum sagt sie eines Tages, heute ist es mit der Trauer aus. Ab heute will ich Drinks mit Schirmchen, Happy Meal statt Leichenschmaus. In Disney Pink färbt sie ihr Fell und lässt sich ihr ein Horn polieren. Zähne bleachen zu Hufiküre, um sich Strasssteine zu implantieren und nennt sich Enya. Weil sie meint, dass Erna viel zu unwirsch klingt und glaubt, dass ne Vuitton den Fluch zerbricht, wenn sie am Ellenbogen schwingt. Doch kläglich scheitert der Versuch, sich anzupassen und zu sein, wie alle sind. Und unter hohen Spott und Gelächter zieht Erna Horn und Schwanzschweif ein, trabt von dannen mit gebeugtem Kopf und bleibt erst recht allein. So ist das dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, das Einhorn an den Kühlschrank zwingt und dann folgt es dem Urinstinkt und frisst so viel es ihm gelingt, um schnell den Kummer zu vergessen. Denn nichts hilft besser gegen Leid, als kühlschrankweise Eis zu essen. Auf diese Weise fett gemästet wogt Erna durch das Glitzerland und während Einhorn-Tussis lästern, steht an einem Wegesrand ein Rudel Nashörner aus Wien. die just in diesem Augenblick vom Tortenzuckerguss entzückt, wief durch die Glitzerlande ziehen, und als ihr Blick auf Erna fällt, wird kurzum reagiert. Ein Tier tritt vor und sagt ganz ohne Vorurteil in Wienerisch zu ihr: Ja, Frau Kollegin, was Chancen so malat? Das Leben ist zu schön, um fad zu sein, und um die Zeit ist grad zu schad. Ein jeder macht halt, was er mag. Ich mein, mir san au Einhörner, nur mit ein bisserl mehr Belag. Und so machen die Rhinozerosse das Einhorn schwupps zum Artgenossen. Das lebt nun unter Gleichgesinnten, verbringt die Zeit mit Orsam finden, Kutschen schubsen, Touris scheuchen, Herzblätter beim Wald zerstören und mit Torte vollen Bäuchen Falco oder Metal hören. Rhinos everywhere, reach your horn into the air, we're warriors, warriors of the world. Und so, auf Manowar getrimmt, verpasst sie, was im Land geschieht, das just in dieser dunklen Stunde schlimmem Krieg da niederliegt, als ne Trophäenjägerrunde motiviert das Land durchzieht und alles mit geübtem Hieb enthornt, was nicht bei drei den Baum erklimmt und flieht vor Gier, Kommerz und Raserei und einer wildhetzenden Brut, die alles Funkelnde zersägt mit Händen voller Einhornblut und säckeweise heimwärts trägt, um Einhornhörner ungestört für sich zu nutzen, für Dekadenz, für Glitzer auf dem Glitzershirt und Mittel gegen Impotenz. So hat doch alles seinen Preis. Was heller glitzert, sieht man weit. Und Erna, die inkognito im grauen Nashornschwarm versteckt, den Genozid knapp überlebt, bleibt still alive, weil unentdeckt. So steht das letzte Unikhorn. Allein und doch nicht einsam da, denn hinter der, die anders war, singt jetzt die ganze Nashornschar. Shine bright tonight, you and I, you're beautiful like diamonds in the sky. Vielen Dank. Okay. Wow, 12 Minuten. Ja, dann geben wir Gas. Ja, ich mache was anderes, damit Sie nicht nur Balladen hören, aber jetzt kommt gleich noch eine. Jetzt machen wir dazwischen was anderes. Ich bin in meinem normalen Leben nämlich eigentlich Lehrer. Und man hat mir als Lehrer immer abgeraten, davon einen Text über Schule zu schreiben. Ich habe es trotzdem gemacht. Heißt Klassenkampf. Man sagt, die Schule soll die Kinder auf das Leben vorbereiten. Ach ja, auf ein Leben voller Lügen, voller Egoismus, voller Ellenbogen und Heuchelei. Ein Leben voller unbefriedigender Politik, voller Gewissheit, nichts gegen die Dummheit der anderen tun zu können. Einem Leben voller Überindividualisierung und Einsamkeit. Ein Leben voller Krieg, Tod und Elend. Gut, dachte ich mir, kein Problem. Es klingelt am Dieter-Bohlen-Gymnasium in Rotzdorf-Unkenwalde. In der ersten Reihe sitzen Versagensängste neben Verzweiflung und Aufmerksamkeitsstörung. Da liegt das Humankapital unserer Zukunft brach. Lektion 1, Konfrontation. Gehe niemals einer Konfrontation aus dem Weg. Besonders, wenn Schüler bis zur Besinnungslosigkeit schreiend auf dem Flur herumrennen. Ich weiche da nicht mehr aus. Ich gehe da voll rein. Und da betrachte ich mit Genugtuung, wie so ein Fünfgläsler einfach an mir zerschellt. Vielleicht trete ich noch nach oder ziehe meine Tasche so beim Drehen durch sein Gesicht. Da draußen kümmert sich keiner um dich, wenn du schwächer bist. Das müssen die lernen. Lektion 2. Die Welt dreht sich nicht um dich. Eine Generation von Hipsterinchen, die denken, sie seien anders, suhlen sich im Leid, dass sie besonders sind und dass sie doch nur dazugehören wollen. Und das Ende vom Lied: Hey, bleibt so, wie ihr seid. Was aber, wenn ihr scheiße seid? Kinder, hört nicht auf das Gewimmer der Hipster. Scheiße wird nicht zu Rocher, nur weil man es in Goldfolie einwickelt. Ich meine, für eure Namen, da könnt ihr nichts. Das waren eure Eltern. Klar, Kevin, ja, kennen sie alle, klar. Aber Leonidas, Gareth, Obermeier oder Marlon, Legolas, Huber, im Ernst? Oder Annalena? Annalena, die ich bei unserem ersten Kennenlernen vor allen Eltern und allen Großeltern Annalena genannt habe, weil die Eltern Annalena mit einem N geschrieben haben. Da weiß man auch nicht, ob die Eltern Individualitätsfaschisten, Legastheniker, Proktologen oder einfach nur Arschlöcher sind. Wer kann das schon sagen? Aber ich nenne mein Kind ja auch nicht Rosetta. Jetzt wichtig, aufgepasst, die Welt dreht sich nicht um euch. Vorsicht, Überleitung. Lektion 3, Enttäuschung. Es gibt nichts geschenkt und du wirst öfter versagen als Erfolg haben. Daher lernen wir früh zu scheitern. Zum Beispiel, indem wir Worte buchstabieren wie Xylophon-Koryphäe oder Hyazinthen-Pamphlet oder Rhythmus-Bourgeoisie. Ja, und wenn die Schüler dann vor der Klasse verzweifelt nach einem sicheren Hafen suchen, dann mache ich so kritische Gesichter so. da gehen auch die Letzten über Bord. Und wenn die Eltern blöd tun, dann kriegen die Kinder ein Herbarium zu machen, ja? Da freuen die sich. Das sind leckere 25 Laubbaumblätter, die es zu pressen und katalogisieren gilt, über Wochen. Und da freue ich mich diebisch bei der Vorstellung, wie 60 Elternteile verzweifelt um die Zukunft ihres Sprosses bangen, durchs Unterholz kriechen auf der Suche nach einer Rubinie. Was zur Hölle ist denn eine Rubinie? Und wehe, wenn nur ein Blatt einen Knick hat. Dann geht das zurück. Unterschrieben wird es natürlich von beiden Elternteilen. Das bringt die Patchwork-Familie an den Rand des logistischen Zusammenbruchs. Lektion 4. Kindheit ist was für Kinder. Ja. Umfragen besagen 3 von 4.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.